14 Spiele, 6 Kategorien, 3 Männer, 1 Sieger. Das ist die Last Game Standing Super League.
Oh Mist. Okay.
Und
oh wow.
Ja.
Oh wow, 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 wow. Das war richtig scheiße.
Ja, boah, genau. Ich hab's auch versucht vor ein paar Jahren.
Ja, das ist eine mega spannende Diskussion, die ihr hier gerade führt. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh mein Gott, ich bin so dumm.
Da ist sie, die dritte Folge der LGS Super League mit Christian Schiffer.
Hallo.
Christian Alt.
Hallo.
Und dem neuen Tabellenführer, mir, Daniel Ziegner.
Scheiße. Und wie er uns hier platt gemacht hat, 51. Ah gut, schließt das in 2 Tagen. Das heißt, er kann doch. Das kann doch laufen wie Schweiz, Frankreich oder so.
Ja, ich bin mal
wirklich. Ja.
Mit 51% weggesnackt. Ich glaube, ich hätte 75%, wenn ich nicht Minecraft verpennt hätte, aber da bin ich auch zufrieden mit.
Ja, ich finde es krass, dass nicht mal Dance Central 2 deinen Sieg verhindern konnte.
Ich finde Dance Central 2 wirklich ein großer Pick. Ich glaube, es ist so ein, ich weiß nicht, ob es da einen Fußballvergleich für gibt, aber es ist so ein Tor, das am Ergebnis nichts geändert hat am Ende, aber irgendwie in die Geschichte trotzdem eingehen wird. Also einfach ein richtig schöner Anschlusstreffer.
Okay, ja, immerhin. Also ich bin immer noch mega überzeugt von meinen Picks, aber ich glaube, es ging mir so ein bisschen wie Spanien bei der EM. Ich bin einfach in Schönheit gestorben. Weißt du? Aber ich werde meinem Stil treu bleiben bis zum bitteren Ende.
Das finde ich gut. Das gibt dem ja Leben. So, man, genau. Man darf ja nicht diese zynische, eiskalte Taktikschiene durchziehen, sondern man muss auch ein schönes Spiel abliefern.
Genau.
Ich möchte noch ein Update sagen. Ich habe mir nach der letzten Folge, wie heißt es, Rocksmith gekauft, so ein Kabel. Und eine Woche später hat Ubisoft angekündigt, dass ein neues Rocksmith kommt. Das möchte ich noch kurz
sagen. Ja, aber wie läuft's denn mit Rocksmith? Kommst du voran? So, welche Songs kannst du schon spielen und so?
Also ich habe mich einen Tag lang durch Blitzkrieg Bob von den Ramones gequält, weil ich dachte, es ist easy, ich kann ja Gitarre spielen, und dann will das Spiel aber auf einmal, dass man die Akkorde so richtig greift. Also so sauber und mit dem 5. Finger, den man in einer Punkband ja gar nicht braucht und so. Danach tat meine Hand weh. Und dann habe ich versucht, Paranoid Android von Radiohead zu lernen, und da bin ich dann auch nicht weitergekommen. Aber tolles Spiel, gute Idee. Und ich meine, so ein Kabel kann man auch einfacher verstauen in der Kiste als andere Gaming-Gimmicks. Das ist auch ein Pluspunkt.
Ja, das ist einfach so der Trostpreis. Weißt du, du ziehst ja voran mit deiner in der Tabelle der Super League, und ich hab halt dir noch so ein bisschen Freude gemacht. So, das ist mein Trostpreis.
Man muss auch sagen, es ist alles offen. Also ich bin mit 3 Punkten punktgleich mit Christian Schiffer, aber habe dann nur durch den Tordurchschnitt quasi, den Prozentdurchschnitt vorbeigezogen. Ganz knapp. Also es ist hauchdünn. Und Christian Alt, 1 Punkt, 1 Sieg.
Da haben wir uns doch noch überhaupt gar nicht darauf geeinigt, dass da das Prozent entscheidet.
Wir können nicht bei allem Gerald Köhler anrufen.
Ja, aber was ist, erstens können wir doch wegen allem Gerald Köhler anrufen, finde ich. Und zweitens, keine Ahnung, könnt ihr auch der direkte Vergleich oder sowas, ja gut, den haben wir natürlich hier nicht. Ja, okay, also, scheiße.
Also wir können das nochmal ausdiskutieren.
Ja, okay, du hast schon recht. Ja, fuck, fuck. Aber okay, fangen wir einfach an, weil ich bin on fire und ich möchte hier eine Reaktion zeigen auf das Ergebnis, was ich da leider nur einfahren konnte in der letzten Runde.
Die Community hat so ein bisschen mit abgestimmt, und zwar über das Jahrzehnt, aus dem wir als nächstes ein Spiel wählen. Dann habe ich wieder meinen geliebten Zufallsgenerator online aufgerufen, und rauskam das Jahr 2001. Also wir bleiben, ich hatte gehofft, dass so ein Trash-Jahr kommt durch den Zufallsfaktor, aber wir haben ein weiteres Bombenjahr einfach.
Ja.
Also darüber sprechen wir gleich, über das Bombenjahr. Kategorien haben wir auch umgestellt, da auch nur Bombenkategorien, würde ich sagen. Ich bin da mal, habe da einen Vorschlag vorgelegt, der von euch beiden abgesegnet wurde, der eher in die Richtung dumm als klug geht.
Warum das sagen. Wohl abgesegnet wurde von
mir. Damit konnte wirklich niemand rechnen.
Es ist einfach auch ein Qualitätsmerkmal eures Podcasts, dass ihr bereit seid zu experimentieren mit den Kategorien, die wir dieses Mal antreten. Das sind fast alle neu. Wir haben bestes Gimmick, bester Underdog, bestes Lizenzspiel, bestes deutsches Spiel, wobei ich da in Klammern habe, deutschsprachiger Raum, also Dach, bester Soundtrack und bestes Sportspiel als möglicherweise krönender Abschluss. Das entscheidet ja auch gleich die Zufallsreihenfolge. Regeln, wie immer, wer es in den letzten Folgen nicht gehört hat, wir ziehen gleich der Reihe nach pro Kategorie jeder von uns ein Spiel, sodass wir am Ende jeder ein Team aus 6 Videospielen aus dem Jahr 2001 haben. Und dann wird im Forum abgestimmt unter forum.lastgamestanding.de, wer das geilste Team hat. So, wollt ihr über die Kategorien noch reden? Oder machen wir es gleich on the fly? Weil ich glaube, die sind alle, haben viel Raum für Diskussion.
Genau, und das können wir dann diskutieren, wenn sie dran sind.
Na ja. Dann schmeiß ich mal als erstes den Randomizer an, der, ich mache mal erst die Kategorienreihenfolge. So, die Reihenfolge, in der wir ziehen, ist, ihr habt ja eure Stifte parat zum Notieren, bester Underdog, dann bestes Gimmick, danach das beste Sportspiel, gefolgt vom besten deutschen Spiel, bester Soundtrack und als Abschluss das Lizenzspiel.
Okay, das wird interessant.
So, und da ist die Zugreihenfolge. Ich weiß nicht, ob ich damit glücklich bin. Christian Schiffer fängt an. Ich bin in der Mitte und Christian Alt ist am Wendepunkt. Hat also dann den, also habt ihr beiden die Doppelpicks nacheinander und ich den zweiten Platz. Mal schauen, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist.
Genau, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Also wer ist jetzt als erster dran?
Du!
Ich bin als erster
dran. Du bist als erster dran.
Oh Mist. Okay.
Und Ja.
Oh, wow.
Warst du jetzt gar nicht darauf vorbereitet, dass du.
Nee. Okay, also. Beste Underdog ist die erste Kategorie, ne?
Ja.
Also, ich kann euch ja mal sagen, an was ich gedacht habe. Und was ja, ich dann nicht gut, genommen habe.
Ja, das ist gut, weil wir noch dran sind. Das ist eine super.
Genau, Idee. Genau. Und ich glaube, ich mache hier wieder einen Fehler. Ich glaube, ich mache hier wieder einen gewaltigen Fehler. Weil, oder ich sag's mal so, also vielleicht sollte ich ein bisschen was Weises sagen, ja? Nämlich irgendwann im Leben muss man sich immer die Frage stellen, wie nuttig will man sein, ja? Oder wie sehr bleibt man seinen Idealen treu? Und ich habe mir überlegt, ich bleib meinen Idealen treu. Ich sterbe lieber in Schönheit, als dass ich hier gewinne. Ich habe nämlich überlegt, bester Underdog, da werdet ihr wahrscheinlich sowas nominieren wie Stronghold oder keine Ahnung, halt, oder Gothic natürlich. Also irgendwelche Spiele, die halt vielleicht international nicht so einen Anklang gefunden haben, aber irgendwie relativ gut sind und irgendwie so ein Underdog-Image haben. Und was zum Beispiel bei mir noch auf der Liste stand, neben Stronghold, Gothic und keine Ahnung was, war auch Arcanum von Dampfmaschinen und Magie. Das wollte ich eigentlich nehmen. Das ist dieses eine Spiel von Troika damals gewesen. Das ist so ein bisschen ein super interessantes Setting hatte, nämlich in der Renaissance gespielt hat und irgendwie so, du hattest da halt so, bevor Steampunk, also in Anführungsstrichen, cool geworden ist, war das halt schon Steampunk und war ein super Rollenspiel. Dann habe ich aber nochmal nachgedacht und habe mir dann überlegt, okay, wisst ihr was, Leute, ich nehme natürlich wieder was, mit dem ich ziemlich sicher verlieren werde. Aber was ein wirklicher Underdog ist, nämlich Geneforge. Kennt ihr das?
Das habe ich nicht mal auf meiner langen Liste.
Geneforge ist eine Serie, oder vielleicht auch falsch, Geneforge, ja?
Oh, ist das so wie hier Spore oder so? Oder
Nein. Das ist Indie, bevor Indie cool war. Und zwar, Geneforge ist eine Serie von Rollenspielen, die Jeff Vogel macht. Nämlich einer, der das ganz alleine macht. Und es gibt Geneforge 1, 2, 3, 4, 5. Bis 5, glaube ich, geht das. Und die haben in der Szene, haben die ein sehr, sehr gutes Image.
Also was einfach für eine so, Szene?
Ja, die Rollenspiel
Indie-Szene.
Rollenspielspieler-Szene.
Ach, das ist so ein klassisches isometrisches Rollenspiel.
Ja, natürlich. Ich sehe auch gerade,
das ist
ja.
Der Entwickler von Avadon Black Fortress, einem Spiel, das wir alle haben, weil wir das erste Humble Bundle gekauft haben.
Ja, genau. Also, und sein Stern geht eigentlich auf so ein bisschen mit GeneForge 1, das 2001 erschienen ist. Das ist einfach so ein Typ, der sitzt in seinem Kämmerchen, der macht, ehrlich gesagt, der ist ein bisschen wie Piranha Bytes. Er macht nämlich einfach seit 25 Jahren das gleiche Spiel, ja. Immer ein bisschen anders verpackt, aber immer großartig. Also, wer Rollenspiele mag, es ist ein rundenbasierendes System, aber die sind super dicht von der Story, finde ich, und sowas. Die sehen nicht geil aus. Also, der investiert halt quasi nichts in die Grafik oder so. Es ist halt einfach so immer dieselbe Engine, aber er macht halt einfach dieses Spiel. Und eigentlich sind diese GeneForge-Spiele oder halt, also der Entwickler heißt Spiderweb, die sind eigentlich groß geworden dann in dieser Zeit, wo dann Indie-Spiele so richtig groß geworden sind. Also so um das Jahr 2006, 2007 habe ich das erste Mal davon gehört und das waren so diese, der hat noch eine zweite Serie, ich glaube, oder Spiderweb zumindest, Avernum, glaube ich, heißt die. Oder Avadon oder so, oder keine Ahnung.
Beides, es gibt beides, ist sehr
verrückt. Okay, ja, egal. Also auf jeden Fall, die haben halt einfach so gesagt, scheiß auf die Grafik, wir wollen irgendwie schönes Rollenspielerlebnis. Und eben eine Serie ist eben diese GeneForge-Serie, die ich schon empfehlen kann. Und die beginnt, deren erster Teil, 12. Dezember 2001. Und das ist mein Underdog. Wow. Weil es ist wirklich ein gutes Spiel, aber es kennt halt keine Sau. Und das wird auch dazu führen, dass ich hier wieder verliere. Aber wie gesagt, ist mir scheißegal, weil ich bin nicht nuttig. Ich gehe unter in Schönheit. Das und mit dem klaren Wissen, dass ich recht habe.
Du bringst mich in eine sauschwere Situation jetzt. Weil
du es auch nehmen wolltest.
Nein. Was? Weil du mit so viel Ehre hier vorgehst, aber auch natürlich den Pick, den ich als nächstes nehmen würde, so ein bisschen vorwegnimmst. Weil natürlich wollte ich hier ganz trickreich Gothic nehmen.
Natürlich wolltest du Gothic nehmen. Und ich habe mir schon eine Strategie zurechtgelegt, wie ich dir das nämlich ausrede.
Ja.
Wie ich deinen Pick madig mache.
Ja. Ich denke da auch noch 2 Sekunden drüber nach, weil natürlich ist Gothic ein totales Underdog-Spiel. Da hatten wir es letztens, ich mache mal kurz Eigenwerbung auf superlevel.de, zum Jubiläum so einen kleinen Report und da hat der Florian Zante, der auch schon mal hier im Podcast war, dann nämlich...
Sprich mir denn so aus?
Zante? Zante, habe ich. Der Zante.
Achso, ich habe so. Zante verstanden. Ah, Zante,
Florian Zante. Florian Zante. Das klingt wie ein Fußballer dann tatsächlich.
Ja.
Der hat jedenfalls nämlich schön aufgezeigt in einem Interview mit Björn Pankratz auch, dass Gothic 1 auch kommerziell gar nicht mal so erfolgreich war, sondern erst Gothic 2 so richtig dann geballert hat, was natürlich Gothic total als Underdog nominiert, abgesehen davon, dass die halt irgendwie da ihr kleines komisches 3D-Rollenspiel gemacht haben.
Ich lasse dir nicht durchgehen, dass Gothic ein Underdog ist.
Ja, ich nee, auch Mann. Nicht.
Nein.
Ich auch nicht.
Lass Daniel
Gothic mal hier nominieren und dann schrauben wir mal aufeinander.
Also pass auf, ich habe ein bisschen Angst. Christian, es ist schwierig, euch anzusprechen im Podcast, ne? Christian Alt, du kannst jetzt natürlich nicht Gothic nominieren nach dieser Aussage, was mich ein bisschen mehr zu meinem anderen Pick tatsächlich hier lenkt. Ein weiteres Spiel aus der Zeit, wo Indie-Spiele noch gar nicht existiert haben, aber es trotzdem schon ein Indie-Spiel war, und zwar Uplink, habe ich noch überlegt, eine sehr, sehr geile Hacker-Simulation, oder? Es war so geil.
So gut. Boah, ich habe so viel Uplink gespielt. Das ist so geil, das Spiel. Boah.
Ja. Ja. Es ist definitiv, also es klingt so blöd, aber es gab seitdem ganz viele neue Hacker-Spiele, wieder in den letzten Jahren gerade. Genau, richtig geiles Spiel, wo man sich so in Systeme hackt, aber jetzt gerade überlege ich, ich mache noch einen Twist, aber ich muss jetzt gucken, ob ihr mir das ausreden wollt auch. Da muss ich vielleicht Verkaufszahlen.
Nominiert halt mal
was. Ja, genau.
Fuck it, ich nehme Anachronox.
Okay.
Anachronox ist interessant.
Anachronox ist nämlich eins der wenigen Spiele, die von Ironstorm entwickelt wurden. Ironstorm, das von John Romero mitgegründete Studio, die ja um die Jahrtausendwende quasi die Videospielindustrie verändern wollten. Da kamen Spiele raus wie Deus Ex, aber auch Spiele wie Daikatana und eben auch Anachronox. Das war so eine, im Grunde war es so ein, ja, schon so ein JRPG-inspiriertes, aber westliches 3D-Rollenspiel in so einer super, super schrägen Science-Fiction-Welt, vom Humor her sehr stark inspiriert von, wie heißt der hier? Terry Pratchett und auch Anhalter durch die Galaxis, also dieses Humor-Level, ist mir extrem in Erinnerung. Und ich weiß noch, ich hatte damals, ich habe es zum einen bei einem Freund nach der Schule immer ihm zugeguckt, der hat es gespielt. Und wir hatten auch auf LAN-Partys immer einen Cutscene-Film davon als Videodatei. Der wurde immer so schön rumgeteilt, weil dieses Spiel einfach vor allem in den Cutscenes so richtig geil war, weil einfach richtig originell und witzig und schräg und unterhaltsam. Deshalb nominiere ich Anachronox.
Hättest mal lieber Gothic genommen.
So, jetzt Christian, Alt bitte, Gothic bitte.
Nee, also ich nehme natürlich, also wie kann man bitte auf die Idee kommen, Gothic bei bester Underdog zu nehmen?
Ja.
Das
ist so ein Fall, also irgendwann werden wir das live machen und das ist so ein Fall für Einspruch.
Ja,
also
wirklich.
Wo man dann
ja, also wirklich.
Genau.
Ja. Ja, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht macht jetzt Christian Alt dann doch den, den uns in den Rücken fallen Move,
nein,
so wie Immobile wieder aufstehen, nee, und Gothic, nee, einfach mitnehmen.
Nein. Also, Anachronox übrigens, was du davon erzählst, klingt ein bisschen wie ein anderes Spiel, was ich auf der Shortlist hatte für diese Position. Und zwar Oni von hier dem Halo-Entwickler.
Bungie,
genau. Das klingt genau ähnlich, auch irgendwie Weird Science Fiction Day, RPG, Influenced und so weiter und so fort. Aber das nehme ich nicht. Was ich dafür nehme, ist ein Spiel, das ich auch wirklich in allerbester Erinnerung habe, wo ich immer auf dem Schulhof damals Leute davon begeistern wollte, dieses Spiel mal auszuprobieren. Es hat aber nie geklappt. Und zwar spreche ich von Startopia. Startopia von Mucky Foot Productions, eine Ausgründung von Ex-Bullfrog-Mitarbeitern, die haben echt unerfolgreiche Spiele entwickelt, nachdem sie bei Bullfrog dann raus waren. Zum Beispiel haben sie davor Urban Chaos gemacht.
Oh, das danach, war geil, da hatte ich eine Demo von.
Danach Blade 2 im Jahr 2002. Aber Startopia ist das Spiel, was heute auch noch sehr vielen Leuten positiv in Erinnerung ist. Und ein Spiel, das auch damals einfach nur cool war. Was ist das für ein Spiel? Es ist eine Wirtschaftssimulation. Und zwar Wirtschaft simuliert man so vor sich hin in einer Raumstation, auf der ganz verschiedene Aliens sind und die haben ganz verschiedene Bedürfnisse. Ist ein bisschen wie, wie heißt es, Two-Point Hospital oder Theme Hospital und so weiter. Ne? Man hat einfach unterschiedliche Aliens, die ganz bestimmte Dinge brauchen. Und was halt so cool war an diesem Spiel ist, dass es sich einfach nicht so ernst genommen hat. Es war total inspiriert von Douglas Adams, von absurder Sci-Fi-Literatur, von Doctor Who und so weiter und so fort. Das hat man alles irgendwie da so raus Suppen sehen aus diesem Spiel. Und das finde ich heute noch eine total angenehme Eigenschaft für so ein Spiel. Das ist einfach so ein lustiges, kleines, süßes Spiel. Und ich habe das damals wirklich rauf und runter gespielt. Und es hatte so ein grafisches Gimmick, zu Gimmick kommen wir ja gleich noch, nämlich dass diese Raumstation ist halt so eine Röhre, wie bei 2001 im Weltraum. Wie 2011 im Weltraum, nee, wie heißt der Film
nochmal?
Odyssee im Weltraum, mein Gott, ey. 2001, wo man dann praktisch so an den Wänden entlang baut, was auch damals ein grafisch schöner Move gewesen ist. Jetzt frage ich den Christian Schiffer, ob er das gespielt hat, weil es ist eigentlich voll dein Ding.
Habe ich nicht gespielt, wollte ich aber immer spielen. Und das ist jetzt natürlich so ein Problem, weil die Community hat uns vorgeworfen, wir würden uns zu wenig hassen in diesem Podcast und würden immer irgendwie so Spiele des anderen irgendwie gut finden. Und das ist jetzt halt wieder so ein Fall. Ich kann dieses Spiel nicht scheiße finden. Es ist halt einfach so. Ich kann es nicht scheiße finden, weil ich wollte das immer spielen. Ich meine, wir reden ja hier noch von der Zeit, wo wir noch nicht coole Podcast-Leute waren, die irgendwelche Rezensionsexemplare bekommen. Und das hat mich dann halt immer so angeschaut im Karstadt, ja. Und ich hatte halt das Geld nicht mehr, das zu kaufen. Und dann bin ich halt zur Software-Pyramide gegangen und habe mir halt für einen Zehner irgendwie irgendwas anderes rausgelassen. Ne? Und das ist halt leider so. Ne? Und das hätte ich sehr, sehr gerne gespielt. Sehr, sehr gerne.
Habt ihr das Remake gespielt oder dieses Reboot, das es gerade gibt?
Nee, noch nicht. Nein.
Das heißt Space Base Statopia und hat ausgeglichene Reviews und davon nicht mal viele. Also es ist so ein bisschen, geht so ein bisschen hart unter, ist
das. Aber es kann nicht sein, dass es kein erfolgreiches Weltraumstationsaufbauspiel gibt. Also, naja.
Ja, auch das von Double Fine hier, dieses Indie-Studio.
Das war richtig scheiße.
Ja, oh, genau. Ich hab's auch versucht vor ein paar Jahren. Wie hieß das denn?
Starbase irgendwas, ja. So,
das ist irgendwie ein Fluch auf diesem Genre.
Ja. Komplette Enttäuschung. Ja. Nee, aber es war halt damals, also Startopia, um nochmal zu bekräftigen, dass das ein richtiger Underdog ist, das war einfach echt unerfolgreich. Das hat sich nicht gut verkauft, aber hat aber gute Wertung bekommen.
Ja, also ich weiß, das war damals schon gut, ja.
So, aber dann mache ich mal weiter direkt mit bestes Gimmick, oder?
Ja.
So, also bitte. Ich mein, also ist komplett klar, was man da nehmen muss. Ja, wir haben das Jahr 2001. Ja. Es ist das Jahr, in dem Leute in langen schwarzen Ledermänteln in die Schule gehen, mit verspiegelten Sonnenbrillen auf Partys rumdancen, weil 2 Jahre vorher ist Matrix rausgekommen und man hat irgendwie noch nicht mitgekriegt, dass jetzt das vielleicht ein bisschen out ist. Aber in diesem Jahr kommt Max Payne raus und das Gimmick, beste Gimmick ist natürlich die Bullet Time. Also es kann nicht anders sein, die Bullet Time ist das beste Gimmick aller Zeiten eigentlich. Bullet Time macht auch jedes Spiel einfach geiler. So, immer wenn man irgendwo Bullet Time anstellen kann, immer machen, sofort machen. Das hilft auch grobmotorischen Klötzen wie mir dazu, ans Ende von Level zu kommen. Es ist super, es macht richtig Bock. Und ja, die Bullet Time aus Max Payne.
Ja, vorhersehbar, aber guter Pick. Auch scheiße, schon wieder. Was hast du
das? Ja, das ist jetzt auch so. Ja, das ist jetzt halt wieder scheiße, weil, ja. Mein Gott, also ich finde, also ich probier's mal, ja. Aber ist es denn nicht so, dass uns heute Bullet Time schon echt ganz schön auf den Sack geht?
Nee.
Also doch, doch, ich finde Bullet Time geht auf den Sack und ich meine, 2001 mag es doch fresh gewesen sein, aber letztendlich löffeln wir das aus, was 2001 heute begonnen hat, dass du keinen Kampf mehr normal spielen musst, dass du permanent diese Zeitlupenscheiße irgendwie hast. Es ist überhaupt gar kein flüssiges, cooles Gameplay mehr angesagt. Ja, okay, ich lasse es.
Ja, es ist Bullet Wirklich, Time ist also, geil. Da darf sich jetzt niemand scheiße. Beschweren. Sollen wir uns hier hinstellen und sagen Bullet Time?
Ja, scheiße. Eigentlich müssten Spiele viel öfter Bullet Time haben, tatsächlich.
Ja, wenn jedes Spiel Bullet Time hätte, wie geil das wäre.
Ja.
Echt? Ja. So, ich tendiere hier zwischen 2 Spielen persönlich bei Gimmick. Und 2 Spiele, die eng miteinander verknüpft sind. Das eine ist ein Spiel, das auch in einer Röhrenraumstation tatsächlich spielt, und das ist Zone of the Enders. Was?
Noch nie gehört.
Zone of the Enders?
Zone of the Enders, ja. Ein Spiel mit kreativer Beteiligung von niemand geringerem als Hideo Kojima, der das nämlich produziert. Es war so ein Mech-Spiel, wo man mit so einem fliegenden Mech in so einer auch röhrenförmigen Raumstation rumfuhr. Dieses Spiel, ich bin noch nicht sicher, ob es ein Pick ist, aber ich lasse es mich ausführen. Dieses Spiel hat sich sehr gut verkauft damals, oder ziemlich gut verkauft, sage ich mal. Warum? Es war eine spielbare Demo dabei von Metal Gear Solid 2, dem zu dem Zeitpunkt heiß erwartetsten Spiel aller Zeiten mutmaßlich. Ich habe mir Zone of the Enders gekauft deshalb, um dann festzustellen, damals im Jahr 2001, als man noch nicht alles im Internet einfach nachlesen konnte, in Deutschland gab es keine spielbare Demo, sondern eine extra DVD mit einem scheiß Trailer. Und ich überlege, ob ich dieses eigentlich ziemlich geile Gimmick, dass dieses sehr nichtssagende Spiel, das ganz nett war, irgendwie zu Verkaufserfolgen geführt hat, ob ich das wähle. Aber ich bin, glaube ich, so heartbroken davon, dass ich das Spiel wähle, von dem ich damals dann doch keine Demo bekommen habe, und zwar Metal Gear Solid 2. Ein Spiel, das angeteasert war als die Fortsetzung von Metal Gear Solid 1 mit dem Helden Solid Snake, der dann aber nach dem Intro einfach stirbt und durch einen komplett anderen Protagonisten ersetzt wird. Und das ist eine Sache, hat die Community damals unglaublich gespalten. Und ich glaube, heute, bis heute ist es so eine Sache, die könnte man nie wieder machen. 2001 war wahrscheinlich der letzte Zeitpunkt, wo man so einen Last-Minute-Flip machen kann, ohne Spoiler oder sonst was. Das ist das Spiel, das man, auf das man seit 2 Jahren wartet, einen völlig anderen Hauptcharakter hat. Und ich glaube, deshalb ist es für mich Metal Gear Solid 2 mit dem Gimmick dieses völlig unangekündigten Twists, dass der Hauptcharakter und die ganze Story vom Spiel eine völlig andere ist als in jeglichem Marketingmaterial.
Okay. So. Ich hätte auf jeden Fall die Demo genommen.
Ja, 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 ich auch. Ich dachte gerade.
Ich hätte die Demo genommen, weil das ist irgendwie eine gute Geschichte, während so, hey, da gibt es jetzt einen Story-Twist.
Nein, es ist kein Twist. Nein, nein, es ist ja kein Twist. Es ist ja, das ganze Marketing war ja einfach
völlig. Ja, who cares? Egal. Ja, damit verlierst du.
So. Marketing, ja. Marketing ist echt. Was haben, das ist immer so ein Gamer-Ding irgendwie auch. Also, so Game-Journalisten reden wahnsinnig gern über Marketing, habe ich oft den Eindruck.
Na, aber es ist ja. Das, in dem Spiel geht es ja dann auch irgendwie darum, diese Außenperspektive auf die Heldenfigur, das Solid Snake aus dem ersten Teil, dies, das, Meta-Storytelling, bla bla. Ja, ich finde es faszinierend, weil das...
Bleib ruhig bei deinem Pick.
Nee, das ist auch eingeloggt. So, das
ist auch eingeloggt, genau.
Okay. Der schlechte Pick einfach, ist eingeloggt, ja.
Ich finde es auch einfach faszinierend, weil das immer noch Videospiele, glaube ich, versuchen, zum Beispiel zuletzt Last of Us 2, aber es einfach nicht mehr funktioniert heute, weil heute haben wir Internet und Twitter und Leaks und dann folge ich Nibelion auf Twitter und dann weiß ich das 3 Tage vor Release, was der Twist von Last of Us 2 ist. Und trotzdem, die Spielindustrie ist nämlich total hooked von diesem Gimmick, das nur einmal funktioniert hat. Was ist ja das, der Trick bei einem Gimmick ist? Ein Gimmick funktioniert ja nur einmal. Und deshalb ist das ein gutes Gimmick gewesen.
Weil es sei denn, es ist die Bullet Time, die funktioniert jedes Mal. Jedes Mal. Ja.
Christian.
Ja, also mein Gimmick ist, hat mit Black and White zu tun, das ja damals erschienen ist.
Okay.
Und ist die Gotteshand, die Ohrfeigen verteilen kann.
Ja, ist geil.
Das ist nämlich auch etwas, mein lieber Herr Alt, ja, mit der Bullet Time, auch etwas, was man den ganzen Tag über mehrere Jahre und Jahrzehnte machen könnte. Ja, aber im Gegensatz zur Bullet Time ist es heute leider ausgestorben. Weil ich finde, sie dieses Abwatschen von diesen Viechern, ich fand es mega gut. Ich fand es mega gut. Ich meine, natürlich
war hat das Einzige, was gut war in dem Spiel.
Natürlich war es das Einzige, was gut war in dem Spiel, aber das war halt einfach schon sehr, sehr gut. Und ich meine, es ist, also ich könnte jetzt irgendwie erzählen, ja, also die Idee war cool, die abzuwatschen, dann haben die eine KI und vielleicht war damals die Zeit nicht reif, bla 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 bla. Darum geht's mir gar nicht. Mir geht es wirklich nur isoliert um den Vorgang des Ohrfeigenverteilens. Das ist, also ich will da nicht mehr reininterpretieren. Das fand ich einfach geil. Ich fand diese Mechanik geil. Ich fand wie geil, wie das geklungen hat. Ich fand einfach Ohrfeigenverteilen in Black and White ist eins der besten Gimmicks, die das Medium-Computerspiel jemals hervorgebracht hat. Das ist mein Gimmick. So.
Gut. Dann kannst du jetzt, glaube ich, ganz kurz und ohne drum rumzureden, deinen Pick beim Sportspiel noch direkt.
Ja, und jetzt kommt leider ein Moment, der wirklich, glaube ich, bei euch zu so Stöhnen führen wird und so. Ich glaube auch bei den Hörerinnen und Hörern. Und oh, es ist langweilig und boring und keine Ahnung was und schon wieder und so. Aber natürlich ist das beste Sportspiel Fußballmanager 2002. Was? Der erste in der Reihe von, also quasi Gerald Köhler macht einen neuen Fußballmanager nach Anstoß 3. Und das ist Fußballmanager 2020. Das ist quasi der erste Fußballmanager aus der, Fußballmanager-Reihe von EA gewesen. Also klar, die hatten noch eine andere Reihe vorher, aber das quasi, also da beginnt die moderne Serie der Fußballmanager. Also EA holt sich quasi Gerald Köhler um quasi eine geile Fußballmanager-Reihe aufzusetzen. Er macht Fußballmanager 2002. Auf dem Cover ist damals, ich glaube, Rudi Assauer, wie er diesen Schalke-Pokal auf den Rücken trägt. Das war dieser Schalke-Pokal, der dann, glaube ich, vom Mannschaftswagen runtergefallen ist und dann der Mannschaftsbus vom Schalke 04 drüber gefahren ist und dann war der so eingedellt. Das ist auf dem Cover. So, und damit dominiert quasi der Fußballmanager von EA, natürlich zusammen mit dem Sega-Manager, aber dann halt über ein Jahrzehnt oder sowas, das ganze Fußballmanager-Business. Ist ein ganz hervorragendes Spiel. Ich hätte es gerne nominiert als bestes deutsches Spiel, aber ich hatte schon wieder mal Angst, dass ihr mir das wegnehmt. Deswegen ist es einfach das beste Sportspiel.
Das überrascht mich sehr, der Pick. Ich war sicher, du nimmst Pro Evolution Soccer, das erste, das 2001 erschienen ist.
Ja, aber sorry, ich meine, Fußballmanager 2002 ist einfach der Beginn einer wirklich großen Geschichte.
Okay, sehr dann guter
Fußballmanager. Ja. Also, da hat damals, soll ich noch vorlesen, was 4Players damals geschrieben hat?
Ja, komm, solange es sie noch gibt. Ja. Entschuldigung, ich wollte nur die Gerüchte aufgreifen, die es gibt. Ja.
Herzlich willkommen beim News-Podcast.
Also, wer sich an Anstoß 3 totgespielt hat, findet mit dem FM 2002 einen mehr als gleichwertigen Ersatz, der durch zahlreiche Neuerungen und Feinheiten für Motivation sorgt. Neuensteiger haben eine schwere Wahl, wobei der FM 2002 durch seine offiziellen und aktuellen Lizenz und das moderne Layout sowie die gute Unterstützung auf der Website sicherlich Vorteile hat. So. Endlich wieder, dank Gerald Köhler, hat Electronic Arts mit der 2002-Auflage ihrer Fußballmanager endlich einen Meisterschaftskandidaten im Stall. So. So sieht das also aus. 87.
Meisterschaft. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was der amtierende bin ja gar nicht Meister, ist ja erst am Ende der Saison. Egal. Gut, ich versichere, du nimmst Pro Evolution Soccer. Das nehme ich aber auch nicht. Ich mache Christian Alt jetzt ein Geschenk. Weil ich muss wieder mit dem Herzen entscheiden. 2001 ist eines der Sportspiele erschienen, das nicht nur eines der geilsten Sportspiele aller Zeiten ist, sondern auch eines derer, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe und am meisten Spaß einfach hatte. Virtua Tennis 2 ist erschienen.
Geil.
Eines der geilsten Tennisspiele überhaupt in der
Umgebung. Was aber nicht schwer ist, weil
ja. drei gute Tennisspiele.
Genau.
Und zwei davon haben mit Mario zu tun.
Ja. Unglaublich. Also, nach Great Courts 2 von Blue Byte aus dem Jahr 1990 finde ich es nichts Wesentliches mehr nachgekommen.
Ah, Virtua Tennis 2, ich habe es auf der Dreamcast gespielt, unglaublich viel. Es hatte auch so richtig, neben den ernsthaften Turniermodi, hatte das so richtig dumme Gimmick-Modi auch, wo man irgendwie so Bowlingkugeln umgeschossen hat und irgendwie so Zielscheiben und so ein Quatsch. Man konnte so richtig schön rollenspielmäßig seinen Spieler oder seine Spielerin aufleveln. Und das geilste Feature aber war, weil damals hatten Konsolen noch 4 Slots für Controller, man konnte das im Doppel spielen mit 4 Leuten dann im Jugendzimmer vor dem Röhrenfernseher. Und das gehört schon zu den geilsten Sachen auf der Welt. So ein richtig schönes Virtua-Tennis-Match 2 gegen 2. Schade eigentlich, das ist wirklich so
wenig. Auf welchem Belag warst du am besten?
Boah, also ich glaube, ich bin eher so ein schneller, was ist das? Asphalt, Asche. Nee, was ist denn das? Rote. Wie heißt denn das?
Das Rote ist Asche, ja.
Asche, ja, genau. Ich glaube, da sind die Bälle ja schneller.
Nee, genau das Gegenteil.
Das ist langsamer?
Ja, weil die quasi ausrutschen auf der Asche. Sand ist es übrigens, ne? Also Sandplatz ist doch eher langsamer, weil quasi die Bälle so ein bisschen abgebremst werden durch den Sand, während wenn du halt einen harten Untergrund, härteren Untergrund hast, wie in der Halle zum Beispiel, also genau, Hallentennis, ja. dann ist es halt schneller, glaube ich. Nee, also wenn ich da zwei Spiele bitte korrigieren.
Kommt hin. Ich habe jetzt, glaube ich, zu sehr an die Farbe gedacht. Nee, also auf jeden Fall das, wo der Ball schneller war. Du hast schon recht, das sind die Hallenböden, ne? Diese glatten, spiegeligen, was ist denn das?
Ich glaube, das ist dann schon sowas wie Asphalt.
Ja, das ist eine mega spannende Diskussion, die ihr hier gerade führt.
Bonusfolge, bester Tennisspiel, Hallenbelag.
Ja, ich unterbreche nur ungern, aber ich habe auch noch einen geilen Pick. Und zwar nehme ich das Geschenk in Anführungszeichen, das mir Daniel gegeben hat, Christian, natürlich nicht an.
Nicht?
Nee. Und ich nominiere Unreal Tournament.
Ich habe drüber nachgedacht.
Unreal Tournament 99 ist ein Sportspiel.
Warum ist es ein Sportspiel?
So, olympische Definition, ja, von Sport ist, es braucht Geschick, es braucht Skill und es braucht Reflexe. So, und dann sind wir jetzt hier bei ist E-Sport ein Sport und so, ne, wo ich sagen würde, es gibt manche Games, die wären jetzt irgendwie für mich weniger E-Sport, also irgendwie Final Fantasy Tactics würde ich jetzt nicht irgendwie als E-Sport durchgehen lassen, aber ein Spiel wie Unreal Tournament, das so auf Schnelligkeit, so auf Reflexe aus ist, muss belohnt werden und ist deswegen für mich Sport. Unreal Tournament ist ein Sportspiel und wird deswegen von mir hier nominiert. So.
Na gut. Nee, sorry. Also wir suchen also nicht das beste E-Sport-Spiel. Wir suchen das beste Sportspiel. Da muss eine Sportart simuliert werden. Welche Sportart wird denn bei Unreal simuliert? Das ist doch völliger Unsinn.
Ja.
Das ist völliger Unsinn.
Tontauben schießen.
Ja, nee, Bullshit. Das ist kein Sportspiel. Da kannst du ja jeden Scheiß als Sportspiel nominieren.
Also pass mal auf. Das Problem ist...
Meine Meinung.
Oh, ich bin hier gerade, ich bin jetzt hier tief drin in der Recherche. Ich bin, das ist jetzt hier Video-Referee ist jetzt hier. Ich bin im Wikipedia-Artikel Unreal Tournament beim Punkt Plot. Also during the Humanscourge War, irgendwas mit Science-Fiction-Krieg. Yeah. Pass auf, die Frage ist ja, ist es ein Sport, dieses Turnier? Ist es ein Sport? Und hier steht, the mining corporation worked with the government and organized leagues and public exhibitions. Soon these matches became more profitable than mining, and they formed a professional league to compete in a grand tournament. The most popular event in sport.
Ah! Scheiße! Scheiße! Ah!
Aber das ist Glück, weil das hast du nicht nachgeguckt.
Doch, klar, das wusste ich natürlich. Ich habe den Artikel auch hier offen, so, und ich hätte das jetzt genauso vorgelesen wie du. Aber genauso ist das, denn Unreal Tournament ist natürlich ein Tournament im Unreal-Universum und deswegen wird dort ein Sport...
Ja, scheiße. Mann. Ja, okay, sehr gut. Ja, sehr gut.
Ja. Christian, dein bestes deutsches Spiel, bitte.
Gothic.
Gothic?
Ja, Gothic.
Bin ich dran? Reden?
Da können wir dann nee, weitermachen. Dran. Ich muss auch dran. Nichts dazu sagen, es ist Gothic. Okay. So.
Ja. Ja, welcher Christian ist denn jetzt dran?
Daniel ist dran.
Ich bin dran.
Ach so, okay.
Gothic, reden wir gar nicht drüber. Ich nehme bei Bestes deutsches Spiel mal so einen richtigen, ich sag mal, einen richtigen Underdog, den man als ein Spiel mit einem Gimmick, als ein Sportspiel mit einem Gimmick qualifizieren könnte. Und zwar wähle ich die Pain Station. Die Pain Station, entwickelt von irgendwelchen deutschen Studenten, ist etwas, was heute im Computerspielemuseum steht und no offense to the Computerspielemuseum in Berlin, aber der Teil ist vom Computerspielemuseum, der mit Abstand am meisten Spaß macht. Die Pain Station ist was? Sie ist ein Tisch mit einem Bildschirm in der Mitte, wo man basically Pong spielt. Der Trick ist aber, du spielst mit der linken, rechten, mit einer Hand spielst du deinen Schläger. Die andere Hand legst du auf eine Platte. Und je nachdem, in welcher Ecke deines Tors der Gegner dir einen Ball reinballert, kriegst du eine von drei verschiedenen Schmerzarten auf deine Hand projiziert. Entweder wird diese Platte heiß, oder eine kleine Lederpeitsche peitscht dir kurz auf den Handrücken, oder Elektroschock ist das dritte. Du wirst jedes Mal körperlich bestraft, wenn du ein Tor kassierst. Die Pain Station kann man auf den ersten Blick abtun als ein richtig dummes Kunstprojekt, aber wenn man es mal gespielt hat, ist das einfach das Unreal Tournament einfach Kindergarten gegen, wenn die Leute so richtig anfangen, sich so richtig, dann auch, man kann ja anfangen, dann gezielt bestimmte Schmerzen dem anderen zu geben und die werden dann auch stärker. Und gewonnen hat am Ende tatsächlich nicht der mit den meisten Punkten, sondern der als erster seine Hand wegzieht, weil er keinen Bock mehr hat. Und die Pain Station, ein Spiel, das man kennen muss.
Das ist der super leveligste Pick aller Zeiten.
Ja, Moment,
also wirklich.
Moment, aber wir sind jetzt bei der Kategorie Bestes deutsches Spiel, oder?
Ja.
Also der Kategorie, wo man ja zum Beispiel jetzt auch Gothic nehmen kann.
Das ist schon weg. Das ist schon weg.
Wie, das ist schon weg?
Ja, ich hab Christian gerade genommen.
Ach so, ich habe 10-mal gefragt, welcher Christian ist dran und dann hieß es immer, Daniel ist dran.
Ja, weil ich ja schon Gothic genommen habe.
Ach so. Ja, okay, scheiße.
Also ich bin, Pain Station, habt ihr es nie gespielt?
Doch, aber...
Aber ja, ich mag den Eindruck hat das jetzt bei mir nicht.
Wirklich nicht? Ihr habt nicht nee. Gespielt?
Ja, ich will das doch gar nicht spielen.
Ja, ja. Kommt jemand nach Berlin mal wieder? Da gehen wir jetzt schön ins Computermuseum.
Ja, ich war da schon. Ich fand das so,
Ja, ich find's geil.
Ja, jetzt ist, good for you.
So, Christian, ja, jetzt bist du dran.
Ja, Christian, was nimmst du denn jetzt?
Ja, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, tatsächlich.
Ich habe noch einen Pick für dich, theoretisch.
Sag mal, dann sag mir mal, schlag mir mal was vor.
Desperados.
Kann man es in dem Jahr? War es damals ein deutsches Spiel?
Was? Das ist ein deutsches Spiel, ja.
Hätte ich nicht. Ich hätte Anstoß Action gesagt.
Nee.
Warte mal.
Anstoß Action war nicht geil.
Was Desperados? Desperados ist doch ein deutsches Spiel.
Das sind vergiftete.
Nee, nee. Spellbound Entertainment.
Ach so, oder?
Offenburg, Armin Gessert.
Ja, ja.
Also, es ist ein deutsches Spiel, klar.
Na, schau an. Ich dachte, das wäre eingedeutscht
worden. Das ist von Spellbound.
Ja.
Nee, das kann nicht sein.
Christian! Das ist ein deutsches Spiel!
Du willst dich hier aufs Glatteis führen. Du willst, dass ich disqualifiziert werde. Okay, scheiße. Aber es ist schon.
Bei The Pot war schon dreimal so ein Typ, der Producer war, zu Gast, wo er erzählt hat, wie er das Dings produziert hat. So.
Krass. Ich hasse das Spiel.
Pass auf, ich habe noch einen Vorschlag für dich.
Ja, mach mal.
Wiggles.
Das ist auch schon, das klingt sehr super levelig auch.
Nein, das ist so ein Wuselspiel, wo man so Trolle rumwuselt.
Okay, das nimmt jetzt eine komische Entwicklung hier. Aber
Joker 2 gibt's noch.
Naja, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch noch Aquanox zum Beispiel. Ja? Aquanox fand ich nicht schlecht. Siedler 4. Why not? Ja, okay. Okay, leck mich am Arsch, dann nehme ich Desperados 1. Was soll's?
Geil.
Warum das jetzt? War es Trash oder so? Oder bist du einfach froh, dass das im Spiel ist? Wir sollen mehr hassen. Christian hat sich gerade gefreut über Desperados, aber wir haben doch den hörenden Auftrag, hier mehr zu pöbeln.
Ja, keine Ahnung. Also ich würde jetzt über Desperados pöbeln, weil das einfach ein krass langweiliges Echtzeitstrategiespiel ist. Aber
das ist Echtzeitstrategiespiel, das ist Rundentaktik oder Echtzeittaktik mit Pausefunktion.
Ja, komm, aber dann ist es halt Echtzeittaktik mit Pausenfunktion. Aber da es ja jetzt mein Pick ist, kann ich den ja schlecht geißeln. Weißt du?
Na, kannst du schon machen, dann ist die Frage, ob die Leute das hier vorhalten dann.
Ja, ich finde es halt langweilig. Ich meine, da geht's.
Möchtest du damit sagen, dass das deutsche Spiel im Jahr 2001 größtenteils langweilig waren?
Nee, gar nicht. Gothic war super und der Fußballmanager 2002 war super und Aquanox. Das Ding ist, wenn wir jetzt in dem Jahr wären, wo Schleichfahrt, also der Vorgänger, dann würde ich sofort nominieren, aber Aquanox war in meiner Erinnerung dann nicht mehr ganz so gut. Und ich finde, Siedler 4 ist immer noch etwas, was man ganz gut spielen konnte. Aber ich probiere das jetzt mal mit Desperados. Mal sehen. Das probiere ich jetzt einfach mal.
Top. Dann darfst du gleich weitermachen mit dem besten Soundtrack.
Ja, Freunde. Ach, scheiße. Scheiße. Ich wollte natürlich Gothic nominieren wegen In Extremo. Ach, scheiße. Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Mann, Christian, du hast alles zerstört, dass wir bestes deutsches Spiel und bestes Soundtrack zerstört.
Ja, siehst du?
Scheiße. Okay, also, lass mich noch mal ganz kurz überlegen. Ja, wahrscheinlich ist es dann Tony Hawk's Pro Skater 3. Das hat so einen schönen, weißt du, da werden keine Gefangenen gemacht. Das ist so. Ich schaue jetzt mal, was da noch mal so drin war. Aber Blitzkrieg Pop ist da nämlich dabei.
Ja, da schließt sich der Kreis, ne?
Genau, so schließt sich der Kreis. Red Hot Chili Peppers, Motorhead und so. Also das ist so. Das kann man alles machen. Das ist irgendwie alles so ganz gut abgehangener Rock. Das ist okay. Das ist ein gutes Feeling. Passt schon. Das ist jetzt nicht so ein geiler Soundtrack wie bei Dance Central 2 oder so. Aber es ist voll okay. Kann man gut durchhören.
Ich wollte es unbedingt nehmen und ich hätte gedacht, du nimmst das vielleicht nicht.
Ja, ich habe auch überlegt. Also ich, Ich war sehr, weil ich finde zum Beispiel, um das mal zu sagen, dass zum Beispiel der Soundtrack von NBA Street der bessere ist.
Ja. Aber?
Und das nimmst du, oder was?
Nee. Okay. Nee, ich hab gerade beim Nachgucken der Tracklist, bevor du es gepickt hast, schon bin ich da quasi schon abgekommen von Tony Hawk 3. Weil zwar, ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen den Emo-Punk für mich entdeckt mit AFI und Adolescence so. Aber es ist schon nicht so geil, wie ich es in Erinnerung habe.
Ehrlich gesagt. Ja.
Ich glaube, der vom ersten und zweiten war auch geiler, auch wenn Tony Hawk 3 das geilste Spiel der Welt ist.
Keine Ahnung, ich habe das nie gespielt. Ich habe nur alle Spiele, die im Jahr 2001 erschienen sind, in Google eingegeben und Soundtrack dahinter geschrieben. Das ist das, was ich jetzt 3 Tage gemacht habe. Und ich war, also NBA Street fand ich ziemlich cool. Bin jetzt zwar nicht so der Hip-Hop-Mensch, aber sogar als jemand, der sich nicht im Hip-Hop auskennt, würde ich sagen, das ist schon relativ weit vorne für die Musikrichtung. Also es kapselt das, was halt einfach Hip-Hop ist im Jahr 2001, finde ich total gut. Aber trotzdem, ja, irgendwie, weiß nicht, was würde ich jetzt irgendwie hören? Ja, ich glaube, Blitzkrieg Pop von nicht Sofakissen, aber von den Ramones ist das, was ich hören will.
Ja. Ja gut, das macht es mir dann auch eh einfach. Dann wähle ich das Spiel, das glaube ich wirklich einen der geilsten Soundtracks der Welt hat. Einen der wenigen Spiele-Soundtracks, die ich tatsächlich auch so höre.
Ja.
Und macht Witze, wenn ihr wollt. Prallen alle knallhart an mir ab. Ich muss ganz kurz mal das Jahr jetzt referenzieren. Ich habe gerade schon Christian Alten einer kleinen Unterbrechung erklärt, warum ich so lange brauche, um Sachen nachzugucken, weil ich DuckDuckGo jetzt benutze. Deshalb dauert alles einfach länger zu googeln. Genau, ich wähle Sonic Adventure 2. Aha. Und das einfach anfängt mit dem geilsten Slap-Bass-Intro aller Zeiten, während Sonic in 3D aus dem Hubschrauber springt, um dann durch die Straßen von San Francisco zu sliden auf so einer Metallplatte. Dieses Slap-Bass-Intro, das unfassbar hohe BPM-Zahl, also sehr schneller Song ist, geht dann über in so einen unglaublich energiegeladenen
Pop-Punk-Song. Kannst du mal vorsingen?
Nein, ich kann es einspielen, weil der Slap-Bass ist bestimmt nicht GEMA-geschützt. Mega geil. Und das Geilste ist, es bleibt nicht dabei, sondern es spielt halt mehrere Charaktere. Man spielt in Sonic Adventure 2 einmal die Guten und die Bösen und die haben eine verschiedene Figuren. Es gibt Sonic und Shadow, das sind die beiden schnellen Figuren. Dann gibt's Knuckles und wie heißt die? Hab den Namen vergessen. Der hat eine Gegenspielerin auch auf der dunklen Seite. Das sind eher so die langsameren Levels. Da geht's dann mehr darum, irgendwie so Schätze und Secrets zu finden. Die haben so ein total smoothen, hip-hoppigen Soundtrack. Und dann gibt's noch hier diesen Fuchs da mit dem Helikopterschwanz. Die haben auch nochmal andere Soundtrack. Da ist total viele Musikrichtungen drin, alles extrem gut eingespielt, weil das einfach so ein Ding ist, was japanische MusikerInnen einfach können. Die beherrschen ihre Instrumente und ballern einfach auf.
Und das hörst du ganz privat, oder was?
Das höre ich durchaus mitunter mal privat. Das ist, also, okay. Wenn ich einen richtigen fetten Energieschub brauche, dann gibt's
okay, also mal, du hast dann so, okay, also du, keine Ahnung, du hast dann so, weiß nicht, okay, Computer, so in deinem CD-Regal, ja, sagen wir mal, ja, auf deinem CD-Turm. Auf deinem CD-Turm hast du so, okay, Computer. Und dann hast du, was ich, TV on the Radio und hast irgendwie Hot Chip und hast auch so angesagte, coole Musik, Arcade Fire. Und dann dazwischen ist dann einfach so diese Sonic 2 Musik-CD und dann sagst du einfach mal so, ja, okay, die lege ich heute mal ein. Wie ist das vorzustellen?
Das ist ja alles ganz einfach geworden mit dem Internet. Das kann man ja bei Spotify einfach eintippen und dann machen wir einfach Sonic Adventure Soundtrack mal rein.
Okay.
Oder vielleicht verklickt man sich auch bei Sonic Youth dann einfach mal. Das kann ja auch passieren.
Boah, das ist der beste Verklicker, glaube ich, den man überhaupt haben kann.
Und man kann viel, viel, viel Schlechtes über alle Sonic-Spiele sagen. Und ich habe das auch oft schon gemacht. Aber der Soundtrack ballert und der von Sonic Adventure 2 ballert am allermeisten.
Aha.
So.
kannst du den bei Guitar Hero Dingsbums lernen?
Ha, vielleicht gibt's ihn als DLC für Rocksmith.
Genau. Naja, okay. Christian.
Ja, ich spiele euch mal das vor, was ich mir ausgesucht habe. Moment, ich hab's am Handy.
Es gibt übrigens ganz kurz, es gibt wirklich dieses Slap-Bass-Intro scheinbar bei Rocksmith. Das werde ich mir mal reinziehen und dann lerne ich das.
Okay, hier ist mein Pick. Wer es erkennt, kriegt ein Eis, einen Flutschfinger.
Halo?
Nein. Das ist die Untersuchungsmusik, die Verhörmusik von Phoenix Wright Ace Attorney.
Oh.
Auch erschienen im Jahr 2001. Und für mich, es ist zwar jetzt nicht kein Soundtrack, den ich mir auf einen CD-Turm legen würde, aber es ist ein Soundtrack, der mich richtig geil in die Stimmung dieses Spiels bringt. Also es macht so ein bisschen unruhig, es schiebt so richtig nach vorne und es macht einfach total Bock, zu diesem Soundtrack Objection zu rufen und so Leute zu verhören und so. Das ist einfach geil, richtig geil. Und Phoenix Wright Ace Attorney ist eh ein geiles Spiel. 2001 erschienen.
Okay.
Ja.
Das dröhnt dann so richtig geil aus den Nintendo DS-Boxen. Ne?
Voll. Voll. Es ballert einfach. Es ballert. Jetzt, Leute, jetzt haben wir hier so 5 Kategorien schon gehabt. Und ich weiß, ich habe schon viele Highlights dabei. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, weil ich ja als der Erste bin, in der Kategorie Bestes Lizenzspiel, jetzt mal so richtig einen rauszuhauen. Und das mache ich jetzt. Ich nehme diese Chance wahr und nominiere in der Kategorie Bestes Lizenzspiel. Das ist die Kirsche auf der Sahne hier.
Ja, bitte.
Nominiere ich Medicopter 117, Jedes Leben zählt, Volume 2.
Ja. Ja, okay. Bitte erzähl uns doch mal ein bisschen über Medicopter 117, jedes Leben zählt.
Also ich habe dieses Spiel eben bei YouTube mir angesehen. Medicopter 117 kennt man, eine Serie, die lief damals auf RTL. Jedes Leben zählt ist der Untertitel von der Serie. Und dann ist es, Vorsicht beim Googlen, liebe LGS-Fans, wenn ihr Medicopter 117 Volume 2 googelt, kommt ihr auf eine CD erstmal, wo so Songs sind. Das ist nicht, ich spreche nicht von der Originalmusik aus Medicopter 117 Jedes Leben zählt Volume 2, sondern von dem Spiel. Und wenn man sich das mal anschaut, das ist ein wunderschön designter Screen, eine wahre Grafikpracht, und man fliegt praktisch Helikoptereinsätze in Oberbayern. Fliegt er mit seinem Medicopter rum, holt Leute ab. Einfach nur fantastisch sieht das aus. Wirklich state of the art. Heute noch sehr, sehr gut spielbar. Total leicht erklärt. Kann man sich bei YouTube anschauen, wie dieses Spiel funktioniert. Und es ist einfach ein irre gutes Spiel, das auch nicht langweilig wird, wenn man es 3 Minuten auf YouTube anschaut.
Ist so richtig mehr so Flugsimulator als hier dieses Emergency oder wie diese Rettungssimulationsspiele heißen. Sieht sehr, ja, sehr authentisch aus auf jeden Fall.
Ja.
Oh, jetzt fliegt der Medicopter hier. Ich hatte das auch mal auf YouTube angemacht, gerade auf so ein kleines Bergdorf zu. Es ist schon, ich hoffe, er schafft's.
Ja, man sollte bitte nicht Search and Rescue in dem Jahr gespielt haben. Das ist ein Spiel, das auch erschienen ist, Search and Rescue 3. Bitte nicht spielen, weil es handelt sich hierbei um genau dasselbe Spiel mit einer anderen Farblackierung.
Ist wirklich so geklont, ja? Okay. Ja. Christian, stark.
Ja,
gut, ich, ne? Ich bin gespannt, ob ich da mithalten kann. Ich wähle ganz kurz die Frage. Internationales Release-Datum gilt schon, ne? Das erste. Ja. Erste, ja, gut, weil ich beziehe mich hier auf Nordamerika und nicht auf Europa. Und zwar Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Die Fortsetzung von Rogue Squadron, wo man so als mit einem X-Wing halt durch Star Wars Universum fliegt und selber quasi die ganzen Schlachten miterlebt, und das kam damals auf dem GameCube raus, und ich weiß noch, als ich das beim Freund auf dem GameCube gesehen habe, dachte ich, das ist ich habe noch nie in meinem Leben ein Videospiel gesehen, das so gut aussieht, und ich habe bestimmt auch geglaubt, ich werde nie wieder ein Videospiel sehen, das so gut ausgesehen haben wird, und ich glaube, ich hatte dieses Gefühl auch nie wieder danach. Rogue Squadron 2 einfach total geil. Also es gibt viele, viele Star Wars Spiele und es ist meines Erachtens vergleichsweise wenige gute. Rogue Leader ist definitiv eins davon. Das ist einfach richtig dieses Star Wars Piu-Piu als Kind mit dem Raumschiff rumfliegen Fantasie auf volle Elle. Macht Bock. Ich hab heute noch im Ohr und Auge, wie wuchtig diese Blasterschüsse aussahen. Es hat einfach mega Spaß gemacht, da so einen Sternzerstörer abzuballern. Ich hätte noch einen anderen Pick gehabt, aber den verrate ich erst danach.
Okay.
Weil Christian jetzt dran ist. Ihr habt jetzt nie gespielt?
Nee, ich hab's
nicht. Das ist ein Generation-Ding, hä? Huh? Wobei, Christian, wir sind noch ähnlich alt.
Ja, aber ich hab das nie gespielt.
Ja, schau an. Ich hoffe, dass irgendwer im Forum eine Gamecube hatte. Weil ich weiß nicht, wie man das nicht damals gesehen haben kann und gedacht haben, wow, Hammer, Fotorealismus, einfach. Christian.
Ja, das ist jetzt eine sehr schwierige Situation, in der ich mich hier befinde. Also ich sag mal, was ich zunächst nominieren wollte, nämlich den DSF Fußballmanager 2002.
War der gut?
Nein, sehr, sehr schlecht. Ich möchte hier mal zitieren aus dem Maniac. Die Next-Gen-Version des berüchtigten Player-Managers kann trotz Udo Lattek als Werbeträger und DSF-Lizenz wenig überzeugen. Ja. Wieder einmal habt ihr es mit faden Tabellenwüsten zu tun, durch die ihr euch mit via PC-verwandter Pop-Up-Leiste klickt. Ja, also kein gutes Spiel, allerdings ist es ja schon angeklungen. Es hat ein sehr überzeugendes Cover, wie ich finde, wenn ihr das mal googelt. Da tut einem so schön Udo Lattek so entgegengrinsen und das ist einfach so ein Autogramm, weißt du, so ein Autogramm von Udo Lattek ist einfach so auf dem Cover. Ja, das fand ich irgendwie erstmal so eine nette Nominierung, weil ich mir dachte, cool, zwei Fußballmanager, das ist vielleicht so ein Kuriosum und so. DSF gibt's ja auch nicht mehr und so, also für die Älteren, das war das deutsche Sportfernsehen. Und dann dachte ich mir aber, fuck it, nee, ich nehme doch Emperor Schlacht um Dune. Emperor Schlacht um Dune ist von Westwood Studios, die ja quasi mit Dune damals das Genre der Echtzeitscheiße quasi aus der Taufe gehoben haben. Oder zumindest.
Und dann haben sie es beerdigt.
Ja, genau. Also zumindest so modernisiert haben, dass das quasi groß werden konnte. Und tatsächlich war dann Emperor Schlacht um Dune das, womit sie es dann ein bisschen beerdigt haben, obwohl das ein super Spiel war. Also die GameStar hat damals 87% gegeben und es war einfach dann, es hat sich nicht mehr gut verkauft und ja, dann hat man das halt irgendwie eingestellt, aber hat sich nicht gut verkauft, aber war ein sehr, sehr gutes Spiel, hätte man auch vielleicht als bester Underdog oder sowas nominieren können, wenn man Underdog mit schlechten Verkaufszahlen irgendwie assoziiert, bla bla bla. Aber ja, hat die Umsatzerwartung nicht erfüllt, aber nichtsdestotrotz ein gutes Spiel und natürlich eine Lizenz, weil es ist ja Dune. Ne? Ja,
schau an. Ich hätte noch mit einem von zwei Namen gerechnet. Also ich habe damals in dem Jahr echt viele Lizenzspiele gespielt, ist mir aufgefallen. Und zwei, die mir fast ein bisschen fehlen jetzt auf der Liste im Nachhinein. Aber Mai ist halt so. James Bond 007 Agent unter Feuer auf der PlayStation 2. Das ist auch einen sehr guten lokalen Multiplayer hatte. Und Autofahrsequenzen mit dem BMW damals, das war so ein die Pierce Brosnan-Ära, wo Bond BMW gefahren ist. Und es gab zwei Simpsons-Spiele, die beide ziemlich geil sind. Simpsons Wrestling und Simpsons Road Rage, was so deren GTA-Klon war. In dem Jahr, wo GTA rauskam. GTA 3.
Ja, ich habe beides nicht gespielt, aber ich habe damals auch keine Konsole gehabt, ne? Also, keine Ahnung.
Ja, erstaunlich. Also Lizenzspiel habe ich auch vor allem besser genommen, weil ich mir über Fliegen so viele Lizenztitel gesehen habe. Deshalb habe ich das mal eingebracht. Gut, wollen wir mal Resümee passieren lassen? Ja, fang nochmal an.
Wer fängt an?
Achso, du jetzt, dachte ich.
Ich fange an, okay. Bester Underdog, Gene Forge. Bestes Gimmick, die Ohrfeige aus Black and White. Bestes Sportspiel, Fußballmanager 2002. Bestes deutsches Spiel, Desperados, Wanted, Dead or Alive. Bester Soundtrack, Tony Hawk's Pro Skater 3 und beste Lizenzspiel, Emperor Schlacht um Dune.
Christian.
Ja, also, bester Underdog, Startopia, bestes Gimmick, die Bullet Time. Bestes Sportspiel, Unreal Tournament, bestes deutsches Spiel, Gothic. Bester Soundtrack, Ace Attorney, bestes Lizenzspiel, die Krönung, Medicopter 1 und 7, jedes Leben zählt, Volume 2. So.
Also, bester Underdog, Anachronox, bestes Gimmick, die Irreführung des Publikums in Metal Gear Solid 2, bestes Sportspiel Virtua Tennis 2, bestes deutsches Spiel Paint Station, bester Soundtrack Sonic Adventure 2, bestes Lizenzspiel Rogue Leader, Star Wars, Rogue Squadron 2, Doppelpunkt. Ja, sind euch irgendwelche Herzensangelegenheiten auf dem Tisch liegen geblieben? Also abgesehen davon, dass wir so ein paar total offensichtliche Epic Games of All Time haben jetzt ignoriert.
Ja, also ich meine, mir ist halt aufgefallen, was das für ein krass gutes Spielejahr war. Also 2001, ja, also da war schon einiges dabei zum Zungeschnalzen.
Ja, ich finde, wir sollten in der nächsten Runde auf jeden Fall auch nochmal Game of the Year drin haben, weil meine Fresse, das ist schon echt.
Was wäre denn dein Game, was wäre denn euer Game of the Year gewesen?
Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich GTA 3 nominiert, weil es ist auch so ein Game Changer. Also ja, es ist auch heute noch.
Ja. Genau, also ich fand's, also das, ich weiß gar nicht, ob das so, also es war halt damals einfach sensationell.
Ja.
Und stimmt, es hat einfach was gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Gott, wie hieß Operation Flashpoint damals gespielt?
Ja, das ist richtig mega.
Ja. Das war richtig, richtig geil. Also auch das ist so ein Spiel, wo ich mir nie sicher bin, hat das seinen adäquaten Platz eigentlich in der Computerspielhistorie?
Ich glaube schon, weil ich glaube, man kann da eine geile Linie ziehen. Ohne Operation Flashpoint 2 gibt es weder DayZ noch PlayerUnknown's Battlegrounds und damit auch wahrscheinlich nicht das ganze Battle Royale-Genre.
Ja, aber wissen das die Leute? Also, weißt du, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, es ist so ein vergessenes Spiel.
Ja, aber gut, aber es ist ja auch eine Militärsimulation, ne? Also, es ist schon auch ein toughes Spiel. Ich weiß auch nicht, wieso ich das damals gemocht habe. Ich war definitiv, also ich weiß es, ich verstehe es nicht, aber es war unglaublich faszinierend.
Ja. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh mein Gott, ich bin so dumm.
Was ja auch.
Ah, ich habe einen falschen Pick gemacht.
Hast du?
Ja.
Der Helikopter oder was?
Nee. Bester Game Soundtrack.
Ja.
Ist natürlich Silent Hill 2.
Fuck. Scheiße.
Fuck.
Das ist richtig, das hat einen richtig guten Soundtrack.
Ja, den höre ich heute noch sehr häufig tatsächlich, ja, weil der so irre gut ist.
Den Song aus dem Trailer habe ich mal eingespielt für eine GameStar-Podcast-Folge, die ich über Spiele-Soundtracks gemacht habe. Ja. Das ist aus diesem Trailer, den ich damals sehr viel geguckt habe, weil ich das Spiel nicht bekommen habe.
Das Spiel ist irre gut. So. Das habe ich erst, obwohl es ja auch schon fast 10 Jahre her, vor 10 Jahren.
20 Jahre her.
Ja, war, ne? 2001. Ja, ich habe das nachgeholt. Das ist richtig geil. Richtig, richtig geil.
Ich merke gerade, auch wenn ich die Liste nochmal durchgucke, ist ein Jahr, wo ich so viel gespielt habe. Shenmue 2 kam raus. Armored Core 2 habe ich geliebt damals und ich wünschte, dass From Software nach den ganzen Dark Souls mal wieder ein Roboterspiel machen würde. Red Faction habe ich überlegt für bestes Gimmick, weil es diese Umweltzerstörung hatte. Das ist falsche Wort, gerade in dem Kontext. Zerstörung von Landschaft. Ja, ja. Kommen wir in die Luft jagen, so. Gran Turismo 3 kam irgendwie raus. Ja, war schon einiges. Swine, falls sich jemand erinnert.
Swine, ja, natürlich. Das war aber auch, das war auch immer bei der Spielepyramide.
Ja, Pyramide. Voll.
War immer dabei. Ja. Ja.
Wobei ich Operation Frontschweine besser
finde. Ja, genau.
Genau.
Ja, starkes Jahr. Starke Picks, das müsst ihr entscheiden, liebe Hörenden, wenn ihr auf forum.lastgamestanding.de abstimmt, welches unserer drei Teams diesen Matchball mit nach Hause nimmt. Es ist wirklich ein Matchball. Wir können alle, je nachdem wie es ausgeht, hier an die Spitze der Super League-Tabelle kommen. Wir müssen uns irgendwann demnächst zwischen den Folgen mal Gedanken machen, ob diese Super League einfach kalendarisch läuft oder ob die nach einer bestimmten Anzahl von Matches eine Saison endet, damit wir auch irgendwie am Ende gewinnende küren können und es einen Reset gibt für die nächste Saison. Aber das können wir mal off the Dings. Da könnt ihr eure Meinung ins Forum schreiben. Guck mal, das ist noch ein Gedanke, wo ihr mal drüber nachdenken könnt und uns Input gebt, weil wir haben auch ganz viel von den Kategorieideen eh schon auch aus Kommentaren aus der Community hier übernommen. Das war sehr hilfreich dabei, möglichst dumme Kategorien zu finden. Ja, so, das war's. Super League Folge 3. Wie es weitergeht, hören wir beim nächsten Mal.
Genau, also stimmt schön ab bei uns im Forum von Last Game Standing. Und dann bin ich ja mal sehr gespannt, wer diesmal die Punkte für sich nach Hause holt.
Das bin ich auch. Dann bis dann.
Ja, ciao.
Ciao.